Freunde, es ist Dienstag, der 6. September 2022. Endlich wieder Raw mit WWE Raw vom 5.9. Kansas City, Missouri. Einige Catcherinnen und Catcher hatten einen langen Flug. Geradewegs kamen sie aus Cardiff in Wales. Soweit haben wir es nicht gehabt hier ans Mikrofon. Wir sind Ed Herr Bruns und Ed Stefan Ed Cold Wrestling. Ein etwa falsch gesetzt, macht aber nichts. Ihr wisst schon, wen ich meine. Begrüßen wir ihn doch herzlich. Stefan, kennst du die drei tragischen Worte?
Auf die Fresse, Chrissy. Ja, hier aber endlich wieder Raw. Naja gut, das gibt's ja eher bei anderen Hinterhof-Promotions, die Markus Holzer bespricht. Aber ich mach das Flaggschiff im Professional Wrestling Monday Night Raw Review hier vorne mit dem einzig wahren Stefan Ed Kolb Wrestling.
Oh ja, was für ein gemeiner Diss hier gegen andere Promotions. Zum Glück läuft bei WWE immer alles professionell ab, wenn es denn auch Familiendrama gibt, mit dem es ja hier begann. Bei Clash at the Castle, Edge und Rey Mysterio gewinnen ihr großes Match, doch dann Dominic Mysterio fühlte sich wohl nicht genug wertgeschätzt vom eigenen Vater und setzte den Tiefschlag gegen deinen Liebling. Gegen den Edge. Und das war das erste Thema hier bei Raw.
Ja, erstmal muss ich natürlich selber sagen, dass ich natürlich einige Aussagen für Clash at the Castle getroffen habe, die sehr spezifisch waren, sehr spezifisch. Und auch hier habe ich das ja getan mit Dominic, ja. DM, habe ich ja gesagt, wird turnen. Und ich habe gesagt, die Hände von DM würde ich auch entsprechend dafür mit Benzin übergießen und ins Feuer legen. Und da wird nichts passieren. Und es ist nichts diesen Händen passiert, die in Benzin gegossen waren, weil Dominic Mysterio ist geturnt gegen den Rated R, gegen seinen Vater Rey. Und er hat sich dann, das haben wir dann zumindest hier festgestellt, tatsächlich auch dem Judgment Day angeschlossen. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil erstmal kam Edge raus und der war richtig sauer. Die hatten ja ihr Match gewonnen gegen The Judgment Day. Das hat noch alles gut geklappt. Hier schönes Revival mit Edge, mit Rey gefeiert. Vor 20 Jahren zusammen Tag Team Champions gewesen, indem sie Kurt Angle und einen nicht zu nennenden Wrestler besiegt haben, Chrissy. Und jetzt lief eigentlich alles gut und dann nach dem Match turnt dieser Dominic Mysterio in die wahrscheinlich nicht mehr notwendige Familienplanung von Edge da eingegriffen. Und da hat er sich dann erstmal ausgelassen. Der Edge hat gemeint, ja hier, was soll das eigentlich alles? Ich kenne dich, seitdem du ein kleiner Bub bist. 5 Jahre alt warst du damals, als Rey in die WWE gekommen ist. Wenn ich in San Diego bin, dann bin ich bei dir zu Hause. Ich kenne, wie du groß geworden bist. Was soll das alles? Aber ist mir auch alles egal, weil du bist ein WWE-Superstar und als ein solcher will ich dich auch jetzt behandeln. Jetzt kommst du raus und dann hau ich dir auf die Fresse. Mhm. Da tönte auch die Musik von Mysterio, aber nicht von DM, sondern von RM. Rey Mysterio kam raus.
Immer ein Bummer, wenn DM nicht rauskommt.
Ja, damals bei der Silvestergala ist auch ein DM gekommen, Chrissy.
Oh ja, das waren die schönen Zeiten, die wir hatten.
Ja, es gab auch nicht so schöne Zeiten für DM, da ist was aus ihm rausgekommen.
Das ist auch mal passiert, aber naja, das kann auch jedem mal passieren, lieber DM. Es kam tatsächlich der Rey und der hat nochmal gesagt, Edge, nimm doch bitte meine Entschuldigung an. Ich weiß, dieser Dominic, aber ist immer noch mein Sohn hier. Und der Edge hat gesagt, pass mal auf, der kann Auto fahren, der kann Alkohol bestellen und trinken, da muss er auch mit den Konsequenzen leben.
Ja, ich meine, Rey, und das finde ich auch ganz cool, wie das hier geworkt war, der ist natürlich in einer blöden Situation. Also klar, sein Sohn ist gegen seinen guten Freund Edge geturnt und auch gegen ihn selbst geturnt. Aber als Vater sagst du natürlich nicht direkt, ja, okay, Blutsfehl nimmt meinem Sohn, sondern der ist natürlich erstmal hin und her gerissen und will Dominic halt zurückholen auf die richtige Seite. Und ihm ist es auch unangenehm, wie sich Dominic verhalten hat gegenüber Edge. Also hat er sich auch hier entschuldigt und so beim Rated R Superstar im Namen von DM. Und das war schon eigentlich alles sehr gut geworkt, wie man das sozusagen rübergebracht hat. Und dann ertönte tatsächlich die Musik ja ne, vom Judgment Day. Aber The Judgment Day kam eben nicht alleine raus, sondern der ganz in schwarz gekleidete, zurückgegeltes Haar Dominic Mysterio, mehr oder weniger an der Seite von Rhea Ripley. Das ist ja sein neuer Papi. Und die haben dann erstmal sozusagen ja, diesen neuen Dominic uns präsentiert. Und ich muss ja sagen, ich habe ja auch ein bisschen was von Clash at the Castle gesehen.
Ach ja?
Ich fand ja so die Vibes, die Dominic ausgestrahlt hat. Jetzt bitte auch nicht hier wieder sagen, yeah, der hat ihn jetzt mit dem Wrestler verglichen, mit dem ich ihn gleich vergleichen will, rein technisch und so weiter. Ich meine nur so die Vibes. Das war für mich so ein bisschen vom Look her, und auf das hat man vielleicht auch tatsächlich angespielt, mit dem Muscle-Shirt und mit den Haaren, mit der Vokuhila und so. Das war für mich so ein bisschen so ein WCW Eddie Guerrero-Vibe, der da für mich rüberkam. Und
gab es auch optische Vergleiche schon mit dem Haarschnitt, Stefan? Da bist du nicht der Einzige, damit also hier auch noch die Meinung anderer hinter dir hast, wenn du schon so weit ausholst. Bei Eddie Guerrero muss man immer vorsichtig sein, ne? Und Rare Ripley meint, ich habe das Potenzial in ihm gesehen und ich habe ihn zu einem Mann gemacht.
Was meint das, Chrissy?
Ja, ich frag dich, Stefan, weil eigentlich ist das ja, oder du begründest mir das jetzt hier, für mich nicht logisch, dieser Turn. Außer, man könnte es mit einer Sache vielleicht erklären. Aber Dominic Mysterio war jetzt in den vergangenen Wochen von Rhea Ripley im Speziellen ziemlich vorgeführt worden hier, ne? Und hat dann ja auch noch Edge und Rey geholfen, das Match zu gewinnen. Und hat erst danach den Tiefschlag gesetzt. Und 48 Stunden später ist er hier plötzlich beim Judgment Day dabei. Da fragt man sich, saßen Rhea Ripley und Dominic auf dem Rückflug nebeneinander und haben das nochmal besprochen. Und dann hat er sich entschieden, was ist denn jetzt hier genau vorgefallen? Warum hilft er denn noch Rey und Edge zum Sieg und ist jetzt Teil vom Judgment Day?
Naja, also The Judgment Day hatte ja schon vor ewigen Wochen immer mal wieder Angebote gemacht an Dominic Mysterio, der Gruppierung beizutreten. Ja, und einmal hat er ja auch, um Schaden von seinem Vater abzuwenden, zugesagt. Da meinen sie ja so nicht. Ja, und ich meine, es gibt natürlich zwei Begründungen. Also die eine ist, dass er sozusagen jetzt, dass das Ganze nur geschauspielert war, als er davon The Judgment Day so zugerichtet wurde, dass er da gar nicht verletzt wurde, sondern dass er da sozusagen schon geturnt war und das eigentlich nur gemacht hat, um ja, damals wahrscheinlich Rey war das, abzulenken, sodass der das Match verlor. Das könnte sein. Oder dass halt sozusagen er ja, gemerkt hat, dass halt diese Art und Weise irgendwie weiter vorangeht, ja, oder einen weiter voranbringt, weil er stand ja auf einmal im Schatten von diesem Alten, ja, und The Judgment Day hat sich ja vorgenommen, eigentlich diese Legenden aus dem Weg zu räumen.
Haben wir am Samstag doch noch verloren.
Ja, jetzt wollte ich gerade darauf zurückkommen, weil das ist ja so ein bisschen ähnlich wie der originale Turn von Finn Balor. Das war ja genauso. Da hatte ja irgendwie Finn Balor verloren gegen den Judgment Day mit Edge und der ist dann dahin geturnt und dafür haben sie Edge aus der Gruppierung geschmissen. Das war ja auch schon so unlogisch. Also vielleicht ist das einfach so, dass beim Judgment Day die Turns sozusagen irgendwie ein bisschen irrational begründet werden. Aber ja, ich
in allen Ehren, Stefan, ich freue mich, dass du es versuchst, jetzt noch gerade zu biegen. Meines Erachtens macht das nämlich keinen Sinn, außer Dominic Mysterio und Rhea Ripley, dass da auch so eine sexuelle Komponente hier mitschwingt und genau. Der Dominic Mysterio es gerne submissive mag.
Ja, genau. Also das steckt jetzt in meiner zweiten Begründung mit drin. Und ja, also es ist gut, dass du es nochmal ausführst, aber klar, hätte ich jetzt schon damit verbunden gehabt, dass er da sozusagen jetzt halt einen Anreiz hat, irgendwie sich an die Seite oder hinter oder unter, je nachdem, Rhea Ripley zu stellen. Und dass das sozusagen sein Motiv ist, ja. Und ich sag mal so, also ich finde, das beginnt erstmal relativ vielversprechend. Und ich würde dem jetzt auch mal ein bisschen Zeit geben, wie sich das entwickelt, ja. Also ja, das hat ja auch
Kredit
so ein
geben?
Bisschen, das hat ja auch so ein bisschen Vibes von Eddie Guerrero und China. Das war ja auch so ein bisschen ähnlich, nur dass er halt dann natürlich nicht so submissive war, damals der Eddie, sondern ja eher so, ne, Latino Heat und da sozusagen so ein bisschen, ja, so eher so Los Lotharios-mäßig unterwegs war. Aber nichtsdestotrotz erinnert das daran ja auch wieder ein bisschen, also auch eine ganz nette Parallele, finde ich.
Jedenfalls, Rey natürlich am Boden zerstört, als er das da sieht, wie sein Sohn Dominic als Oberkellner trägt die alten Sachen hier vom Baron Corbin auf, rausgekommen ist. Und deine Zeit ist längst vorbei. Du kannst das Judgment Day nicht aufhalten, hat sie auch noch zu Edge gesagt hier. Rey wollte damit gar nichts mehr zu tun haben, wollte auch die Halle verlassen. Da stellen sich Rhea und Dominik dann noch in den Weg. Rhea hat ja Spaß daran, dass sie ja weiß, die Herren, die werden mich nicht schlagen, aber ich provoziere sie, soweit es geht. Und dann läuft Edge raus, Entschuldigung, dann läuft Rhea raus und dann sah es plötzlich schlecht aus für deinen Edge.
Ja, es gab halt ein 3-on-1, beziehungsweise 4-on-1, je nachdem, wie man Rhea Ripley dazu zählen will, Beatdown gegen den Rated R Superstar. Und zwar kam dann irgendwann Rey Mysterio zurück, aber das hat nicht mehr viel gebracht. Und die haben halt hier den Rated R richtig zerstört, unter anderem auch mit dem Stuhl bearbeitet. Und ja, ich dachte schon, das ist wieder der typische Angle, dass Edge jetzt für eine Weile raus ist, weil Edge wrestelt ja nicht so häufig. Dann ist er wieder da für eine Zeit und dann geht er wieder. Dafür braucht man typischerweise einen Verletzungsengel oder ähnliches. Und ich dachte, das wäre dieser Engel, aber da sollte ja dann später noch mehr folgen. Und ja, tatsächlich wurde Edge dann auch abtransportiert in ein Krankenhaus-Krisi. Mhm. Und ist wahrscheinlich eine lokale medizinische Einrichtung für diejenigen, die nicht wissen, was ein Krankenhaus ist. Und ja, tatsächlich war dann nur noch Rey da und der hat dann später eine Challenge ausgesprochen gegen irgendjemanden vom Judgment Day.
Außer
einfach Rache nehmen
wollte. Gegen seinen Sohn, weil gegen seinen Sohn will er nicht antreten. Hat später nochmal gesagt, ich werde das jetzt nochmal gucken, das zu Hause zu klären, nochmal privat mit meinem Sohn zu sprechen, der Rey Mysterio am Boden zerstört. Aber Judgment Day, jetzt ist Rey auf diese Gruppierung noch zorniger als eh schon und diese Zerstörung vom Edge mit diesem Sprung, den Coup de Grâce auf Edges Bein, der Stuhl dazwischen, das sah schon ganz schön brutal aus, ne? Hast du da kurz auch Tränen in den Augen gehabt?
Nö, nee, Tränen nicht, aber ja. Klar, ich mache mir natürlich immer Sorgen um den Rated.
Hast du seinen Entrance gesehen bei Clash at the Castle?
Weiß ich gar nicht mehr so genau, ehrlicherweise.
Ja. Hättest du es gesehen, wüsstest es noch, weil es war so schön, wie alle sein Lied sangen. Das war für dich gemacht und du skippst ja. Das einfach. So, Miss, letzte Woche Dexter Lumis auf der Rückbank, ist aber nichts draus geworden, sagt hier im Interview, kommt da gerade an der Halle. Naja, ich bin zum Hotel gefahren und jetzt die letzten Tage war ich mit meiner Frau im Urlaub. So, keine Ahnung, was der Dexter Lumis dann auf der Rückbank da gemacht hat. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig erzählt, wie dem auch sei.
Er wollte ja nicht drüber reden.
Aha, also ist da was passiert, sagst du? Hat er noch eine Abreibung bekommen?
Ja, das war doch die Woche. Naja, Abreibung wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, was der Dexter Lumis immer dem Miss antut. Ich denke... Weiß ich nicht, ja. Kann man sich auf seinen Teil denken. Aber da will halt Miss nie drüber reden. Das war doch die Woche vorher auch so. Deswegen musste doch Dexter Lumis auch, konnte er wieder aus dem Gefängnis raus, weil Miss ihn nicht beschuldigt hat mit irgendwas.
Auf jeden Fall laufen dann Miss und Ciampa über den Parkplatz, 3 Schritte weiter und plötzlich liegt da ein Auto auf dem Kopf und qualmt. Das hätte man eigentlich auch schon beim Aussteigen sehen können. Aber das ja, also das war nun wirklich, laufen da lang. Eigentlich muss das jeder sehen, aber sie sehen es nicht und machen einen Schritt weiter und plötzlich sehen sie es doch, dass da ein Auto liegt. Na gut, vielleicht haben sie einen sehr engen Blick, einen starren.
Also das war so ein Winz-Segment, ja. Ne? So, also die ganze Zeit die Kamera auf den Typen, dann schauen sie irgendwie so an der Kamera vorbei, die Kamera schwenkt drüber und es ist halt wirklich 3 Meter weg ein Auto, was halt auf dem Dach liegt und qualmt. War ja so schlecht. Also ich sag mal so, dafür gibt's keinen Emmy, das sage ich dir aber.
Nee, und ich habe mich deshalb auch wie bei einer Vince-Show gefühlt. Habe schon gedacht, ob der, während alle in England waren, ein Skript geschrieben hat da zu Hause und das jetzt hier eingereicht hat, damit das am Montagabend verfilmt wird, nach diesem Dominic-Turn, wie gesagt, den finde ich nicht so hundertprozentig gelungen. Und dann auch diese Backstage-Szene. Und danach, ja, ist mir fast der Kragen geplatzt. Pass auf, Street Profits, New Day, Alpha Academy, Los Lotharios. Mal ganz kurz gefragt, Los Lotharios, wer sind die beiden?
Angel. Und Roberto.
Ganz genau.
Von SmackDown.
Mhm. Willst du mir noch was zum Brandsplit sagen?
Naja, ich meine, die Tag-Team-Champion-Chips sind ja unified
ja. Bei
den Usos. Und deswegen ist natürlich klar, dass Raw und SmackDown-Teams gegeneinander antreten können. Aber hier gab es tatsächlich ein 4-Way
ja. Mit
2 Raw und 2 SmackDown-Teams. Von Raw, die Alpha Academy und die Street Profits.
Ja.
Von SmackDown, die Lost Lotharios und The New Day.
So. Und jetzt habe ich damit aber mal ein ganz großes Problem, Stefan, ja?
Ja.
Ich habe mir ja SmackDown angeschaut. Die erste halbe Stunde, ja. Das Wikinger-Match. New Day werden schon wieder zerstört von den Viking Raiders. Aber sowas von. Klare Niederlage. 3 Tage später stehen die hier im Number-One-Contender-Match. Problem Nummer 1. Die Los Lotharios. Weißt du, wann die zuletzt im TV ein Match gewonnen haben? Ja, weißt du nicht. Ich habe es nachgeguckt. Im Mai.
2021.
Ja, war schon 22, aber im Mai. Ah, ja. Die Alpha Academy, die hat noch zwei Tage zuvor verloren in einem Trios-Match in der Kickoff-Show. Ihr letzter Sieg der Alpha Academy war Mitte Juli in der Sendung Main Event gegen Cedric Alexander und Mustafa Ali. Zumindest mal die Street Profits hier, wo ich noch sagen könnte, ja gut, sollen Number One Contender Match machen.
Die hatten noch zwei Matches gegen die Usos verloren, unter anderem beim SummerSlam mit Jeff Jarrett als Referee.
Hast auch wieder recht, Stefan. Okay, dann hat also gar kein Team hier.
Also, ja, und jetzt pass mal auf, als The New Day rauskam und dann die Alpha Academy und dann die Los Lotharios, dann dachte ich mir, wer soll denn dieses Match gewinnen? Und dann kamen die Street Profits raus und dann dachte ich mir, wer soll denn dieses Match gewinnen? Keines dieser Teams macht aktuell Sinn, gegen die Usos zu gehen. Weil die Street Profits hatten wir schon. Die Lost of Fires sind irgendwelche Mid-Card-Heels. The New Day gegen die Usos brauchen wir jetzt gerade gar nicht, wirklich gar nicht. Und Alpha Academy als Heels von Raw gegen die SmackDown-Usos um die Titel? Nein, das hat überhaupt gar nicht gepasst. Deswegen hat dieses Match mich total überrascht, dass es angesetzt wurde. Und deswegen hat, also das Finish, wir müssen noch über zwei, drei Sachen im Match sprechen, aber das Finish mich dann auch gar nicht überrascht, sondern eher so, ah, okay, verstehe.
Ja, weil das war nach hinten raus dann ein Engel, aber weil man ja auch Fernsehzeit füllt, hat man davor noch ein Match gebracht, ohne klares Ende. Aber ja, hätte man sich dann nicht irgendetwas anderes überlegen können, gut, sagen wir mal 95% der Fernsehzuschauer machen sich ja diese Gedanken nicht, dann ist es den Beteiligten wohl egal. Aber das hat der Triple H auch nicht besser gemacht als sein Schwiegervater früher. Was sind denn die Dinge, die dem Match aufgefallen sind?
Ja, also die Teamauswahl,
ja,
die war tatsächlich ein bisschen komisch, jetzt einfach sozusagen, was die Logik angeht, wer ist irgendwie halbwegs ready, um einen Title-Shot zu bekommen. Ja, im Match selber sind mir zwei, drei Sachen aufgefallen. Also erstens, Angelo Dawkins von den Street Profits, der hat ja auch so ein wie nennt er, Bounce oder sowas, ne? Den hatte, wie hieß dieser Ezekiel früher, der andere Ezekiel?
Der andere Ezekiel, Jackson?
Ezekiel Jackson war das bei ECW damals? Nee, wie hieß denn der? Monty Brown bei TNA, wie hieß denn der bei WWE?
Markus Corvon oder sowas in der Art.
Markus Corvon war
ja,
das.
Wer weiß es. Das weiß man doch einfach.
Ja, okay. Markus Corvon. Der hatte doch auch immer so ein Bounce, oder?
Der Pounce.
Pounce war das, ja. Pounce. Und also, wo er einfach halt gegen den Gegner rennt und ihn einfach quasi wegschubst, ja, in heftigster Art und Weise. Und den hat ja jetzt auch Angelo Dawkins von den Street Profits. Und der hat den gezeigt gegen einen von The New Day, gegen Kofi Kingston. Und hat den mit dem Pounce quasi über das Top Rope nach draußen auf andere geschmissen. Das sah sehr, sehr cool aus. Und danach hat er einfach noch mal selber einen Dive hinterhergelegt. Also der ist ja auch selber relativ groß. Zeigt irgendwie so Kraft-Moves und so. Aber eben halt auch agile Moves. Also der steht im Schatten von Montez Ford, aber der ist auch echt gut, wollte ich nur noch mal hier betonen. Und dann gab es hier einen Moment, Chris, ich glaube, das haben wir seit 25 Jahren in der WWE nicht gesehen. The New Day, einer von The New Day war gerade am Catch mit einem von den Lost of Arios, dann Angel oder so, und hat Angel den anderen New Day-Member eingetaggt. Und dann waren beide New Day-Member im Ring und dann mussten die gegeneinander catchen. Jetzt frage ich dich, das gab es vor 25 Jahren schon mal. Und hat dann, was The New Day hier probiert haben, aber nicht erfolgreich durchgezogen haben, nämlich, dass der eine den anderen ganz schnell pinnt, weil das haben die anderen Teams unterbrochen, hat damals funktioniert. Welches Team hat auf diese Art und Weise schon mal ein Freeway oder Fourway oder was es damals war, gewinnen können, Chrissy?
Mache kein Quiz mit dir.
Ich darf dir eine Frage pro Podcast stellen.
Hast du doch vorhin schon gemacht. Im ersten Segment hast du mir eine Frage gestellt. Ja, dann hört der bei dem Podcast nochmal an. Ich würde sagen, das waren die New Age Outlaws.
Das ist richtig.
Ja.
Und so, danach wurde dann...
Da hast du wieder gedacht, ne? Kannst du mich hier vor all den hunderten Hörern, die wir haben, vorführen. Aber nicht mit deinem Chrissy.
Und ich glaube, das war 1997, 1998. Und jetzt ist der Punkt folgender. Damals wurde eigentlich erlassen...
Sesame! Und
kann sein... Hä?
Egal.
Sesame, der DS?
Mhm.
Okay, Chrissy. So, und jetzt ist damals halt festgelegt worden... im WWE-Regelbuch, das Markus Holzer ja exklusiv vorlegt, dass es die sogenannten Outlaw-Rules gibt, dass das Szenario nicht mehr möglich ist, dass sozusagen die gleichen Team-Member sich pinnen und dadurch das Match gewinnen und verlieren gleichzeitig und dadurch das Match rum ist. Und wahrscheinlich hatte diese Regel ein zeitliches Limit und ist wahrscheinlich vor ein paar Wochen ausgelaufen. Und The New Day haben das hier direkt versucht auszunutzen. Muss jetzt wieder verlängert werden, die Regel.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Regellücke. Ganz spannend, was hier passiert ist. Das Match tobte weiter. Beide Lotharios von den Ringpfosten brachten simultan Moonsaults. Dann kam der Montez Ford in die Position zum Frog Splash auf Otis und Chad Gable da kommt der Chad Gable in den Ring und packt sich den Montez Ford am Knöchel und zieht den Ankle-Lock durch. Ja, und in dem Moment ist etwas passiert, was durchaus überraschend gewesen wäre, hätte es nicht vorher schon den Bericht auf powerwrestling.de gegeben.
Ja, der Strowman-Train ist zurück. Braun Strowman ist rausgekommen. Chrissy, seine Musik ertönte. Die Fans sind, muss man tatsächlich sagen, ziemlich ausgeflippt.
Und die Finesse?
Ja, sowieso. Und tatsächlich ist Braun Strowman wieder da. Und der hat es ziemlich eilig, kam da in den Ring und hat einfach mal nach und nach alle 8 Mann hier zerstört. Nicht nur alle 8 Mann zerstört, sondern nachher auch noch Security und so weiter. War hier richtig roughshot, den er gerannt ist hier. Unter anderem, und ich dachte noch so, wenn du mich jetzt irgendwann fragst, so und, was denkst du, wenn Braun Strowman zurückkommt, ist das gut? Dann hätte ich gesagt, ja, wenn man nicht all den Mist macht, den man damals gemacht hat. Weißt du noch, dass damals immer das Zuggeräusch eingespielt wurde, als er um den Ring gerannt ist?
Damals, das ist 2-3 Wochen mal passiert. Dann hat man das wieder fallen gelassen.
Ja, nichtsdestotrotz hat man mal gemacht, Chrissy.
Ja, damals.
Unter Vince. So, Ich dachte halt, vielleicht erst, wenn ein Zugspot auch einfach weg. Dann gab's den hier aber dann ist er da auch erstmal ausgerutscht. Naja, so, sei es drum. Aber insgesamt war das ein sehr, sehr imposanter Auftritt und kam auch richtig gut an bei den Fans. Also man hat hier eigentlich Braun Strowman von 0 auf 100 zurückpositioniert, indem er halt einfach 8 Catcher weggehauen hat, Securities weggehauen hat und er halt einfach, als krasser Gigant hier präsentiert wurde. Übrigens einige andere Giganten ja schon länger nicht mehr zu sehen, unter anderem Omos.
Omos und Kommandeur Aziz, sie sind tatsächlich entfernt worden. Omos war, glaube ich, einmal jetzt im August anwesend in der Triple H-Ära.
Ja, aber gut. Handicap-Match bestritten gegen lokale Jobber.
Hat man wohl lieber jetzt den Braun Strowman wieder als Riesen, was? Oder ist auch Platz für 2 so. Riesen für jeden Kader ein?
Das wirkt so und er hat ja direkt quasi eine Ankündigung gemacht, weil du bist ja großer Fan des Roster-Splits, den es ja scheinbar gibt, Chrissy. Er wird am Freitag auch bei SmackDown sein, sodass Markus Holzer ihn auch erstmal schön angucken kann.
Ja, und er wird wohl auch regulär im SmackDown-Kader untergebracht, Braun Strowman. Da hatte ich mir gewundert, warum er bei Raw debütiert, weil ja seine Verlobte auch offiziell im SmackDown-Kader ist, die aber aktuell, weil sie eine Hälfte der WWE Women Tag Team Champions ist, überall antreten muss. Aber es gibt klare Regeln beim Kader-Split und es gibt ja auch die Regel, Liebespaare bitte nicht trennen, denn wir wollen ja, dass alle happy sind. So, Braun Strowman, da haben wir jetzt aber auch gesehen, dass warum es hier die ganzen Jobber-Teams gab. Die Street Profits und New Day, ja vielleicht noch ein bisschen über Chad Gable, Otis und den Lotharios, aber gut. Irgendwer musste halt dafür herhalten, um zu zeigen, hier, guck mal, der Braun Strowman, das ist eine Hausnummer für sich. Alaya und Raquel Rodriguez sind die WWE Women Tag Team Champions. Sind nochmal angetreten gegen Nikki A.S.H. und Doudrop hier, um nochmal zu bestätigen, was alle schon wussten, nämlich, dass sie die Champions sind.
Ja, ist ja ganz nett. Ich meine, dass man jetzt halt auch die Division einfach präsentiert, indem einfach mal die Champions, in dem Fall ein Non-Title-Match gegen Doudrop und Nikki A.S.H., die ja in der ersten Runde des Turniers ausgeschieden sind, auf der anderen Seite des Brackets. Das ist ja vollkommen okay. Und war halt ein kurzes Match, um einfach die Champions zu präsentieren. Und wichtig ist ja, dass Bayley, Dakota Kai und Io Sky Damage Control, ich habe es ja gefordert, es soll einen Namen für die Gruppierung geben, den gibt's ja jetzt auch. Und die haben ja dann später auch noch eine Challenge ausgesprochen. Und nächste Woche soll es tatsächlich ein WWE Women's Tag Team Title Match geben zwischen Raquel Rodriguez und Aliyah und Dakota Kai und Io Sky. Und die haben sich eben darauf bezogen, dass Dakota Kai, also jetzt springe ich ein bisschen, Chrissy, aber dass Dakota Kai ja letzte Woche nicht die offizielle Dame gewesen wäre, die da gepinnt wurde. Und dementsprechend hätten sie ein Rematch verdient. Und Chrissy, ich frag dich jetzt.
Ja, hast mich schon gefragt.
Gibt es da nächste Woche direkt den Titelwechsel?
Würde ich nicht komplett ausschließen wollen.
Würde ich auch nicht komplett ausschließen wollen. Also ich würde jetzt da zum Beispiel nicht die Hände von Dennis Mais in Benzin gießen.
Ja, das ist lieb von dir, mein Freund Dennis Mais. War am Samstag hier in der Stadt beim Korbballturnier. Haben wir ein internationales Korbballturnier in der Stadt. Hast du das gewusst?
Nee.
Gut, jetzt weiß es. Europameisterschaft sogar. Zwei Overtimes für die Deutschen am Sonntagnachmittag. Okay. Und dann haben wir das Ding noch gewonnen. Wir lieben unseren Korbball.
Hast du es ja auch angeschaut?
Die letzten 5 Minuten habe ich gesehen, nachdem ich eine richtige Sportübertragung gesehen hatte, Formel 1, habe ich dann auch noch kurz Zeit gehabt für Korbball.
Ja. So, weißt du eigentlich, wer aktuell in der Bundesliga Tabellenführer ist, Chrissy?
Freiburg?
Ja, Freiburg, Junge!
Das ist relativ einfach zu beantworten, wenn diese Frage im Podcast hier gestellt wird. Ja, also das Match war nicht viel. Leier mit einem Luthes Press draußen, hat damit Nicky SH ausgeschaltet und darum ging es ja darum. Doudrop klettert auf die Seile, wird da hochgehievt von Raquel und dann gibt sie Tejana Bomb. Und das sollte uns einfach nochmal zeigen, was das hier für eine imposante Catcherin ist. Auch im Kommentar ist ja die Leier so ein bisschen unter die Räder geworfen worden, wo dann auch drauf abgezielt wurde. Ja, also im Großteil ist es hier Raquel Rodriguez zu verdanken, wie dass das Turnier gewonnen werden konnte. Wie dem auch sei, Nikki und Doudrop haben auch nicht die besten Zeiten, ne? Die haben ja im Turnier 2x verloren, korrekt. Die sind dann nochmal im Second-Chance-Match zurückgekehrt. Und ja, okay. Dann haben die nochmal verloren am Sonntagabend gegen die NXT Women Tag Team Champions. Auch das. Okay. Katana ja, das Chance so. Und Caden Carter, merkt ihr dieser Namen? Und da griffen Toxic Attraction mit Gigi Dolan und Jesse Jane ein. Da macht das Podcast Spaß, wenn man einfach diese ganzen Namen aus dem Namensgenerator ja aussprechen darf.
Also ich hoffe ja, dass ich nicht mehr bei Raw eingesetzt werde, wenn diese Namen alle hochgezogen werden, Chrissy.
Ja, ich glaube, das können wir hinkriegen. So, Stefan, pass mal auf. Es gab Theory im Ring und der hat gesagt, scheiße, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe am Samstag mit dem Einlösen seines Money in the Bank Koffers und hatte auch große Schmerzen im Kiefer, denn er hat ja Tyson Furys K.O.-Faust zu spüren bekommen hier. Und das war ein längeres Redesegment, was unterbrochen wurde von Kevin Owens. Und die beiden haben sich durchaus Dinge an den Kopf geworfen, abzielend auf ein Match, aber irgendwie auch ohne größere Konsequenz. Abgesehen davon, dass es nochmal bestätigt wurde, ja, der Theory, der lauert darauf, seinen Koffer einzulösen. Und ja, der Kevin Owens, der spricht hier auch weiterhin von Roman Reigns und dieser Sache vor 18 Monaten, als er zwar gegen Roman Reigns verlor, aber auch nur verlor, weil Jey Uso und Paul Heyman da am Werke waren.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht auch nochmal als ein großes Titelmatch bei einem SmackDown präsentieren will oder sogar bei einem Raw. Weil man hatte ja auch dieses sehr gute Rating mit Riddle im Titelmatch gegen Roman Reigns und vielleicht will man ab und zu halt auch seine TV-Ratings da so ein bisschen spiken, indem man halt ein entsprechendes Match mit Roman Reigns präsentiert. Und da wäre sicherlich Kevin Owens ein willkommener Gegner und das könnt ihr natürlich dann auch alles zu dieser Tag-Team-Fehde führen mit den Usos und mit Sami Zayn dann als Zünglein an der Waage. Ja. Also, ja, ganz interessant. Ich fand es auch erfrischend, dass Austin Theory hier von Kevin Owens konfrontiert wurde und die beiden miteinander, also es wirkt halt irgendwie sehr abwechslungsreich, ja. Wer gerät in der Show aneinander? Das sind nicht die, die letzte Woche auch aneinander geraten sind. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt glaube, dass Kevin Owens und Austin Theory jede Woche aneinander geraten bis zum nächsten Pay-Per-View, um dann dort ein Match zu bestreiten. Also das ist halt das Gute an Raw, dass es einfach abwechslungsreicher gebuckt ist. Ja, und dadurch wirkt es meines Erachtens auch deutlich kurzweiliger, weil man nicht immer das Gefühl hat, oh, das habe ich doch alles letzte Woche schon gesehen.
Und abgesehen vom Inhalt hier, was ja nochmal auffiel, Kevin Owens, den hat man versucht, in den vergangenen Wochen zu reparieren. Der ist eh jemand, den die Fans mögen, aber das scheint nochmal unter ihm als auch unter den Fans und Finessen ein bisschen ein Feuer entfacht zu haben, weil kaum jemand so over wie er kommt mir das so vor.
Ja, richtig. Also Kevin Owens ist hat schon sehr, sehr profitiert von dem Wiederauftritt von Triple H und jetzt eben sozusagen an der Spitze des Kreativen auch im Hauptroster. Und ja, ich fand auch die Promo-Arbeit hier von beiden sehr gut. Also Austin Theory hat ja schon auch durchaus was am Mikrofon, wenn das Publikum mitspielt. Und hier war das auch so. Sie haben ihn teilweise gewattet, das hat er so weggedrückt. Dann hat er sich irgendwann mal verhaspelt. Das hat er aber dann damit begründet, finde ich, hat er gut improvisiert, dass ihm der Kiefer ja wehtut, eben von diesem Punch. Und das hat er die ganze Zeit sowieso schon gesellt gehabt. Deswegen hat das gut reingepasst. Ja, und dann kam eben irgendwann Kevin Owens raus und hat ihn halt konfrontiert und hat dann so ein bisschen halt auf ihn eingelabert, aber hat dann irgendwann gesagt, du weißt doch, was passiert. Jetzt kommt hier gleich ein Referee und ich werde gleich eine Challenge aussprechen. Wir werden gegeneinander catchen und überhaupt. Und Kevin Owens hat ja auch so eine interessante Art, sozusagen sich irgendwie so ein bisschen über dieses ewig Gleiche bei der WWE lustig zu machen, das aber so zu verpacken, dass es halt unterhaltsam wirkt in den Shows. Also fand ich auch sehr gut gemacht von ihm. Ja, dann gab's das Match. Und das war gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Nö, das war ein gutes Match. Auch hier die Crowd voll drin. Hatten alle große Freude. 17 Minuten lang das Ganze hier. Und am Ende, das ist auch durchaus auffällig, ein klarer Sieg für Kevin Owens schon wieder.
Ja, was mich dann so ein bisschen überrascht hat, weil Austin Theory hat ja irgendwie auch eine Feder am Laufen mit Johnny Gargano und der sieht aber trotzdem kein Land aktuell, ne?
Nee, das ist ja so das alte Ding, den Money in the Bank Kofferträger schlecht aussehen lassen, dann casht er ein, dann ist er plötzlich Champion. Aber das ist natürlich jetzt eine Sondersituation, die wir haben mit dem Roman als Champion, da liegt das jetzt nicht wirklich in der Luft.
Ja. Das stimmt wohl.
Aber gut. So, dann ging es weiter in dieser Sendung nach dem Sieg von Kevin Owens mit dem Stunner. Mit den Damen. Und da haben Bayley, Dakota Kai und Io Sky, die hier gemeinsam zurückgekommen sind, die haben den Sieg davon getragen bei Clash at the Castle. Und das hat Bayley in der Promo, die es jetzt gab, mal ordentlich ausgeschmückt. Denn sie habe die Raw Women's Champion gepinnt hier. Und das hat dann irgendwann die amtierende Championess auch auf den Plan gerufen, um zu sagen, ja, Männer mal, ihr drei habt mich zusammen besiegt. Nicht du, mich allein. Wobei, Bianca hatte ja auch zwei Partnerinnen, die wurden aber hier vergessen gemacht. Die waren gar nicht in der Show.
Ich hatte ja eine Vorhersage getroffen für Clash at the Castle. Ich habe gemeint, Bayley wird Bianca Belair im Six-Woman-Tag-Match pinnen. Und genau das ist passiert. Und auch da mal wieder den Beweis angetreten natürlich, dass meine Vorhersagen meist richtig sind. Und ja, das musste natürlich jetzt auch passieren, damit das jetzt sozusagen einen guten Grund gibt, warum Bayley jetzt auch Raw Women's Champion werden will. Und ja, die haben erstmal ihre Tirade da abgelassen, die Damen, und dann kam eben auch Bianca Belair dazu. Und ja, die hat nicht lange rumgeschnackt, ne? Also die hat halt schon gesagt, okay, ich weiß, was bei euch abgeht, aber hier ist der Titel. Und den musst du dir erstmal holen. Und war halt auch Bianca Belair sehr gut over in der Halle. Und jetzt ist so ein bisschen fraglich, wie es weitergeht, weil halt eben Bianca gegen Bayley wird es ja auf jeden Fall geben als Titelprogramm. Ich nehme jetzt auch mal an als Titelmatch beim nächsten Pay-Per-View, das wäre die logische Folge. Aber die Frage ist jetzt halt, was mit den Tag-Team-Gürteln passiert. Weil es könnte ja sehr schnell so sein, dass Damage Control drei Titel hat. Nämlich nächste Woche gewinnen sie die Tag Team Titles und beim Pay-Per-View besiegt Bayley dann Bianca Belair. Und dass Bianca Belair den Titel an Bayley verliert, halte ich gar nicht für so wahnsinnig unwahrscheinlich.
Auch ein Gedanke, den ich jetzt hatte. Ich meine, so eine neue Gruppierung dann mit sowohl dem Einzel- als auch den Tag Team Titel zu präsentieren, wäre ja naheliegend. Und dass zumindest mal ihr und Dakota eher früher als später die Gürtel bekommen. Auch da würden wir schon eher die Hände von unserem Freund Dennis Maisfield ins Feuer legen. Es gibt ja auch die Geschichte hier, und das wurde auch wohl bestätigt, dass ja letzte Woche, als Leia den Pin setzte, die falsche, die nicht legale Person gepinnt wurde bei ihr und Dakota. Nämlich Dakota wurde gepinnt, aber ihr war wohl legal.
Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt gehabt. Ja. Was ich ja dann so ein bisschen am Horizont sehe, ist, hältst du es für möglich, dass wir nächstes Jahr bei WrestleMania als das Frauentitelmatch Bayley gegen Jaja Banks bekommen, Chrissy? dass man das nochmal quasi von NXT jetzt auf einen anderen Level heben will und 2015 nachspielen möchte?
Ich halte vieles für möglich, Stefan, aber da muss ja erstmal die Sasha Banks zurückkommen, ne? Und dann sehen wir weiter.
Okay.
Ja. Aber gut, ja, es ist eben so, Bayley will nochmal abwarten. Meint ja, sie hat Bianca eh besiegt. Und das freut sich schon, dass jetzt Biancas Ego angeblich angekratzt wäre. Und jetzt will sich die Gruppierung auf die Tag-Team-Gürtel fokussieren, weil das für nächste Woche angesetzt ist. Und ja, vielleicht kein schlechter Tipp, dass die Gürtel gewinnen und in der Folge dann für den nächsten Pay-Per-View Bayley gegen Bianca angesetzt wird. Aber schauen wir mal. Eine andere Ankündigung für nächste Woche. Johnny Wrestling wird zum ersten Mal seit 9 Monaten in den Ring steigen. Das hat er in einem Backstage-Segment verraten. Er wurde unterbrochen von Austin Theory. Er hat gesagt, pass mal auf, Johnny Wrestling, du kannst ja fast Johnny Talking heißen. Du redest ja nur. Und Johnny Wrestling meinte, ja gut, ich war noch gar nicht hier bis zum Ende. Das wollte ich eigentlich sagen. Nächste Woche, da steige ich wieder in den Ring. Also das gibt's auch. Und es gibt, oder es gab bereits diese Woche, Damian Priest gegen Rey Mysterio. Damian Priest, der sich als Judgment Day Abgesandter hier mit Dominics Vater in den Ring traut, wo der doch so zornig war.
Ja, Damian Priest wird ja auch weiterhin versucht, ich sag mal, in eine bessere Position gepusht zu werden, so durch Judgment Day. Das ist, glaube ich, ja schon der Plan. Ich meine, er hat zwar neulich das Match gegen Edge verloren, aber hatte jetzt halt hier auch das große Singles-Match gegen Rey Mysterio. War jetzt nicht natürlich so groß inszeniert wie das mit Edge in Toronto. Nichtsdestotrotz, wichtiges Match, glaube ich, so für ihn. War auch ein langes Match, war auch ein gutes Match. Und war natürlich dann natürlich auch mit den ganzen Judgment Day, also inklusive Dominik am Ring. Der war so ganz apathisch eigentlich und hat sich das sehr, sehr ernst angeschaut. Rhea Ripley und Finn Balor eben auch da. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Match. Aber es war ja klar, dass jetzt Rey, der hier Rache nehmen wollte, ja ganz allein war, weil Edge ist im Krankenhaus und The Judgment Day in der entsprechenden Überzahl. Und das konnten sie eben auch entsprechend ausnutzen und am Ende konnte Damian Priest dann mit dem South of Heaven, heißt der jetzt. Hieß der nicht mal irgendwie ganz anders?
Heißt schon seit Wochen so.
Ah, okay. Das habe ich dann irgendwie überhört immer. Aber der hieß ja nicht mal wie die Catcherin, die mittlerweile nicht mehr da ist, die bei der Kopierung ist, die es nicht mehr gibt?
Wie bitte?
Wie hieß denn die Gruppierung, die damals alles zerstört hat bei Raw und SmackDown?
Retribution.
Retribution. Und wie hieß die Catcherin dort? Waren ja 2 Catcherinnen da. Die eine war aber nach einer Woche wieder weg und die andere war noch eine Weile da mit dieser, die jetzt aber auch schon längst
Mia Yim.
Die Freundin von Keith Lee. Ehefrau mittlerweile, glaube ich.
Ja. Mia Yim, ja. Korrekt.
Wie hieß die? Wie?
Mia Yim.
Ja, ja. Aber wie hieß sie in der Gruppierung?
Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit R auf jeden Fall.
Ja, genau. Und ich dachte, Damian Priests Finisher hieß auch so. Und er durfte dann deswegen nicht mehr so genannt werden.
Irgendwie so war das. Warum hast du nicht auf den Podcast hier besser vorbereitet, diese Namen mal rausgesucht, wenn ich ja schon deine tollen Informationen loswerden willst? Retaliation Reckoning. Reckoning hieß sie, ne?
Reckoning, ja.
Ja, ja, das war Mia Yim.
Ja, und The Reckoning war, glaube ich, auch der Finisher von Damian Priest.
Ja, es war aber nicht dieser Chokeslam.
Nee, das war das Razor's Edge, oder?
Nee, auch nicht.
Nee?
Nee.
Was war denn der Finisher damals von Damian Priest?
Die gleiche Aktion, die Cody bringt, oder nicht? Und damit hat er dann aufgehört.
Ah, okay, das kann sein, ja.
Ja. Naja. Das waren auf jeden Fall wieder prickelnde 2 Podcast-Minuten, die wir euch hier gegönnt haben.
Wieso? Die Hörenden lernen doch was.
Die haben es alle schon gewusst und die sitzen da und schreien die Sachen bereits laut.
Die Hörenden gucken seit Jahren kein Wrestling mehr, die hören nur noch uns zu.
Ja, aber selbst durch das Hören der Podcasts wussten die all das, was du schon wieder vergessen hast.
Aha.
Mhm. Willst du behaupten, die Hörenden seien nicht so pfiffig oder was?
Nein, ich glaube nicht, dass die Hörenden aufgrund des Hörens so viel mehr wissen, wie ich der Sehender bin, wenn es um Monday Night Raw geht und die letzten Jahre auch SmackDown.
Jedenfalls, Dominik am Apron, guckt den Vater an, die anderen kommen an, lenken ab und 4-1, das kann halt nicht gut ausgehen. Und South of Heaven, da musste sich der Rey Mysterio verabschieden. Rhea Ripley meinte, nächste Woche ist dann der andere alte Mann dran, den wir in den Ruhestand schicken werden. Dominic Mysterio will nächste Woche jetzt gegen Edge antreten. Das kann man ja schön sagen, nachdem es ja so aussah, als wäre Edges Bein komplett zerstört worden letzte Woche. Im Opening-Segment hier. Und womöglich kommt der Edge ja nächste Woche nochmal raus, aber vielleicht kann er gar nicht richtig catchen und wird dann besiegt oder sowas in der Art. Was meinst du?
Ja, ich glaube, dass so ein weil die Kommentatoren ja direkt gesagt haben, oh, das ist aber ungewiss, ne, dass der Edge nächste Woche wresteln kann und so. Also da hat die WWE jetzt, ne, ich meine, das ist ja okay, dass die Heels das irgendwie vorschlagen, aber wenn Edge halt nicht ganz bereit ist und es dann halt irgendwie einfach so ein Gerümpel gibt, bei dem dann nachher sozusagen halt Dominic den Visual Pin über den elften World Champion, den Rated R Superstar Edge bekommt, dann kann das natürlich eine gute Sache sein, ne, um entsprechend Heat auf den Jungen zu lenken. Und daher finde ich das erstmal interessant und ist sicherlich auch eine interessante Story für nächste Woche.
Es gab bei Clash at the Castle Riddle gegen Rollins. Riddle hat das Match verloren, war dann aber so wild auch hinterher, er wollte noch ein weiteres. Und Seth Rollins wurde dazu befragt, er hat gesagt, ja, ich bewundere seinen Mut, seine Entschlossenheit, doch ein weiteres Match, das sitzt da nicht mehr drin. Ich habe größere Aufgaben vor mir, Seth will ja wieder Champion werden hier. Ob die Fehde nun beendet ist?
Ja, abzuwarten, ne? Also auf jeden Fall interessant, dass ähnlich wie Kevin Owens jetzt auch der Seth Rollins ja schon mehrfach davon gesprochen hat, Champion werden zu wollen, beziehungsweise gegen Roman Reigns antreten zu wollen. Also ähnliche Agenden bei diesen ehemaligen Freunden. Und ja.
Ich vermute mal ganz stark Extreme Rules Anfang Oktober. Da wird es dann nochmal Riddle gegen Rollins mit einer Sonderregel geben. Ist das ein wilder Tipp von mir?
Nö, das bietet sich natürlich schon sehr an.
Aha, ganz genau. So, und diese Sendung, da hat man mal wieder mal besonders gestreckt, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Da gab es ja diverse Videopackages. Wir haben nochmal Cardiff gesehen, Bilder auch von der Show aus Cardiff und allerlei andere Clips, einfach um hier die 3 Stunden zu füllen. Und bis auch der Main-Event begann, waren da noch gefühlt 10 Minuten, die irgendwie an uns vorbeiplätscherten. Und der Main-Event mit Bobby Lashley und The Miz im Steel Cage, das war auch das 5. Match hier in der Übertragung. Also da gab es tatsächlich nicht so viel. Und die Comedy unter Triple H einfach komplett weg, ne? 24/7 gibt's nicht mehr. Gibt aber auch keinen Ersatz, wo man herzhaft lachen kann.
Nee, der Titel ist ja mehr oder weniger verschwunden, auch wenn wir mal die Championess gesehen haben.
Dana Brooke heißt sie.
Ja, die Championess.
Ja, du ist dir gerade der Name nicht eingefallen.
Nö, ich nenne sie einfach die Championess, wenn es um die 24/7 Championship geht.
Nee, hast du ihren Namen nicht mehr gewusst.
Natürlich.
Nee, hast du ihn ja nicht
weißt
gesagt.
Weißt du noch, mit wem Dana Brooke angetreten ist im WWE
Natürlich WWE weiß ich das. Nobody Mina.
Tournament. Ja, Nobody Mina, der Tamina, ganz genau. Können Sie es auch schon sonst nicht häufig zu sehen hier bei Monday Night Raw. Naja, ja, man hat das gestreckt, aber natürlich diesmal ein bisschen interessanter, zumindest für mich, weil ich habe jetzt nicht alles von Clash at the Castle gesehen und dementsprechend fand ich das dann schon ganz spannend, da nochmal so ein paar Eindrücke zu sehen von der Show. Es war ja schon insgesamt wohl sehr unterhaltsam.
Ist für dich auch eine Paarung, die lautet The Miz gegen US Champion Bobby Lashley unterhaltsam?
Ja, ich habe mich ja letzte Woche schon über dieses kompetitive Match zwischen den beiden aufgeregt. Ja. Vor 1,5 Jahren gab es das ja als WWE-Titelmatch und da hatte The Miz ja irgendwie Angst vor Bobby Lashley. Jetzt gab es das hier als US-Title-Match, obwohl
ja,
Bobby Lashley
ganz
letzte
kurz
Woche gegen The Miz gewonnen hat. Was sollte das denn alles, Chrissy?
Aber das ist wieder ein Problem. Wir haben letzte Woche gesagt, ja, für die Geschichte mit Miz und Dexter Lumis, warum nimmt man den Bobby Lashley dafür her? Gut, das Ding ist jetzt, man wollte halt noch irgendetwas Großes haben als TV-Main-Event hier. Und dann nimmt man den Bobby Lashley dafür. Aber ja, es war wieder kompetitiv. Okay, man hat dafür gesorgt, dass Lashley mit einem Nachteil ins Match ging. Da gab es einen Angriff auf ihn mit dem Titelgürtel hinterrücks. Und dann wurde der Arm bearbeitet. Ciampa war auch mit am Start, um das hier ausgeglichener zu machen. Aber ja, ich habe mich da an deine Worte erinnert. Und natürlich auch an deinen Rant von damals mit Miz und Bobby Lashley. Und so richtig per Du bin ich auch weiterhin nicht damit, was man hier veranstaltet.
Ja, es ist halt einfach ein Problem, wenn The Miz im Main Event steht, ganz ehrlich. Also ich meine, der ist halt als totaler Witz positioniert und jetzt auch die Hinführung auch auf dieses Titelmatch, das ergab ja genauso wenig Sinn wie die Auswahl der Tag-Teams im Four-Way für den Opener von Monday Night Raw. Also ich meine, The Miz hat doch letzte Woche gegen Bobby Lashley verloren. Gut, weil Dexter Lumis da irgendwie aufgetaucht ist und er deswegen abgelenkt war, aber er hat doch einfach verloren. Non-Title-Match. Warum kriegt er dann diese Woche ein Titelmatch? Und warum als Steel-Cage-Match? Er hat sich mir gar nicht erschlossen. Und warum ist es insgesamt als kompetitives Match dargestellt, wenn Bobby Lashley der Zerficker vom Dienst ist und The Miz irgendwie so eine Graupe, die sonst gerne wegrennt? Also da gab für mich alles keinen Sinn.
Das ist wirklich eine Graupe hier, The Miz. Auch die Schlussphase, okay, da hat auch der Ciampa dann wieder mitgewirkt, aber der Lashley kriegte die Tür da gegen den Kopf gedonnert und The Miz will aus dem Käfig klettern. Und dann guckt er da runter und unterm Ring lugt der Dexter Lumis hervor und guckt nach oben mit seinem wirren Blick. Miz hat wieder Angst ins Gesicht geschrieben, klettert zurück in den Käfig und dort kommt plötzlich der Lashley angeflogen und gewinnt mit dem Spear. So, aber trotz allem, und ja, es war auch Ciampa zur Stelle, sah das ja ohne Dexter Lumis aus, als würde The Miz hier den Titel gewinnen. Das geht mir alles ein bisschen zu weit bei dieser, wie du sagst, Graupe.
Ja, also, weiß ich auch nicht. Also, das war irgendwie, ja, sehr krumm. Einfach sehr, sehr krumm. Nur damit man dann halt das so präsentieren kann, wie man es präsentiert hat mit Dexter Lumis, weil The Miz eben irgendwann da auf den Käfig gestiegen ist und dann guckt er runter und dann sieht man den Blick von The Miz, wie er auf den Boden guckt. Oh, wunderbar, ist eine schöne Kameraeinstellung. Und dann liegt da Dexter Lumis, der sozusagen so halber Körper guckt unterm Ring hervor. Und halt insbesondere das Gesicht, dann liegt der da halt einfach und The Miz erstarrt, weil Dexter Lumis da liegt. Dann wird eben das Match beendet, Dexter Lumis klettert in den Käfig rein, Miz will fliehen, Tommaso Ciampa war schon ausgenockt draußen, Bobby Lashley macht von außen die Tür zu, The Miz so, oh scheiße, jetzt bin ich allein mit Dexter Lumis, mit dem er jetzt ja schon zweimal allein war, einmal wurde er entführt, letzte Woche im Auto. Und dann kommt Dexter Lumis und ich meine, Dexter Lumis ist es nicht der begnadeste Wrestler aller Zeiten, aber dann hat er ja diesen Chokehold angesetzt. Der sah ja so scheiße aus.
Der Chokehold sah scheiße aus, dazu der schlechte Kommentar von Jimmy Smith, der noch hier Night Night gesagt hat. Die Sendezeit war auch rum, unten steht schon die Grafik. Also das war wirklich ein sehr misslungenes Ende hier für diese Übertragung.
Ja, also das war einfach nichts. Also da ist die Show auch wirklich, also alles, was jetzt im Main Event passiert ist, ist von der Klippe gestürzt. Ne?
Ich weiß gar nicht, was der Triple H sich so Narren gefressen hat an diesem Dexter Lumis. Den mag der wohl ganz offensichtlich. Der hat ja auch ähnliche Spirenzchen da schon bei NXT gemacht in der Vergangenheit. Und ihm war es ja ein Anliegen, den jetzt recht rasch zurückzuholen und dann in dieser Story einzusetzen. Die, okay, man kann darüber streiten. Es war natürlich schon der Main Event hier in dieser Show. Andererseits sind quotenmäßig auch frühere Segmente wichtig, weil dann eh schon die meisten im Bett sind oder zumindest ein Teil des Publikums im Bett ist. Andererseits hat Raw auch zuletzt standgehalten über die 3 Stunden immer ganz gut, muss man auch mal positiv da erwähnen. Aber wie dem auch sei, also diese Dexter-Lumis-Missgeschichte am Ende der Übertragung. Viel Glück damit, möchte ich mal sagen. Viel Glück, liebe WWE.
Ja, also ich konnte damit jetzt insgesamt nicht so viel anfangen.
Honeymoon is over, Triple H, das war's hier.
Ja, also
ich war ja schon anfangs skeptisch von Woche 1, während die ganzen Marks hier gejubelt haben. Aber so langsam merkt euer Chrissy hatte wieder recht.
Naja, also man weiß auch nie, ne? Vielleicht sind auch kurzfristig irgendwelche Leute ausgefallen. Riddle war ja nicht in der Show, hatte ja auch diese Beule am Kopf, vielleicht war da irgendwas geplant, AJ war nicht in der Show, also vielleicht musste man auch kurzfristig ein bisschen umbucken, ja.
Korrekt.
Das hier gar nicht.
Dennoch hätte es Dexter und Miz am Ende hier gegeben.
Ja, weiß man nicht, ne, vielleicht war das irgendwie alles ein bisschen anders geplant, also deswegen sage ich ja, dass, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir müssen die Show bewerten, die wir vorgesetzt bekommen haben und ja, ich würde auch eher sagen, also jetzt, Vom Pacing der Show her war es relativ gut guckbar, muss ich sagen.
Ach, ja.
Hinten raus ist es ein bisschen abgefallen und
nee, die Beurteilung lasse ich nicht zu, du hast das nicht live gesehen.
Ja, okay. Was mich jetzt halt hier wirklich gestört hat, ist, dass es hier sehr viele Loopholes gab im Booking. Ja, also das Booking war einfach nicht so.
Nicht legal Loopholes, so, sondern Creative Loopholes. Aber ja, also Vince hätte es auch nicht schlechter gemacht, diese Show. Wie dem auch sei.
Glaube ich schon.
Ach ja?
Schon. Aber es waren schon auch echt nicht gute Sachen dabei. Und ich weiß, es ist auf einem anderen Niveau, aber Chrissy, vielleicht gerade für den Main Event zwischen Bobby Lashley und The Miz, dass daraus resultiert, dass The Miz letzte Woche ein Non-Title-Match verloren hat und diese Woche ein Titelmatch bekommt und das als Steel Cage. Vielleicht sollte man da einfach mal.
Hi Stefan, es ist die Iconics. Der Aufreger, der Walker.
Du willst doch nur einen Aufreger der Woche nominieren hier, Stefan.
Ja, anderthalb Jahre, nachdem ich Bobby Lashley gegen The Miz schon mal nominiert habe, für den Aufreger der Woche möchte ich es wieder nominieren. Aus anderen Gründen als damals. Diesmal ist es ein kompetitives Match um die US Championship, nachdem The Miz letzte Woche ein Non-Title-Match gegen Bobby Lashley verloren hat. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das Match war auch einfach nicht das, was es sein sollte. Dieser Auftritt am Ende von Dexter Lumis war auch total misslungen. Dieser Aufgabegriff oder dieser Chokehold, den er da hat, der sieht so scheiße aus, als ob der null Impact hat. Das muss man sich mal angucken. Der ist ja so weit weg vom Hals. Es sieht einfach total lächerlich aus. Und dann schläft Mister ein. Mein Gott. Also es war wirklich, also es war auch Laienschauspiel vom Allerfeinsten mit Dexter Lumis.
Der Aufreger.
Entschuldigung.
Der Walker.
Ja, klare Nostalgie-Nominierung hier von eurem lieben Stefan at Cold Wrestling. Nächste Woche geht's ja drum, da muss Triple H die großen Geschütze ausfahren, denn Monday Night Football kehrt zurück. Dominik gegen Edge, Johnny Gargano erstmals seit 9 Monaten und es geht um die WWE Women's Tag Team Championship. Ja, Mai Stefan, jetzt kannst du deine abschließende Beurteilung abgeben.
Ja, die habe ich ja schon abgegeben, Chrissy.
Also, ja, dann sag irgendwas.
Ich gebe immer das Fazit, dann fragst du mich nach einem Fazit. War letzte Woche auch schon so.
Ja, okay, dann sag halt irgendwas und dann sag Tschüss.
Ja, liebe Hörende, ich sage euch jetzt noch irgendwas. Es war nämlich wie immer schön, für euch einen Podcast aufzunehmen, auch wenn es mit Chrissy sein muss. Aber ganz ehrlich, am liebsten schon mit Chrissy. Das ist schon ein guter Podcast-Partner. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier nach einer Stunde endlich wieder Raw.
51 Minuten, 52 jetzt, Stefan. Ich meine, nicht lügen, ne? Hast du, also,
Knappes Stündchen.
Ah ja, eher 50
endlich
Minuten.
Endlich wieder Raw mit 3 magischen Worten, Chrissy. Und die lauten auf Österreichisch, wo Moi ja besonders beliebt ist. Eus, denklich, Götte.
Ja, ist er da besonders beliebt?